schon mal da. Aber der Name ist vielleicht auch nicht unbedingt jedem bekannt und ich glaube auch, einige von euch kennen mich nicht. Etwa einmal im Jahr schaffe ich das mit Christian, diesen Kanzeltausch zu organisieren, wobei eigentlich ist es immer noch eure Kanzel und wir tauschen eher die Gemeinde, in der wir predigen. Und ich freue mich, genau jetzt auch mal wieder bei euch zu sein. Und ich dachte, bevor ich mit der Predigt starte, wollte ich noch ein paar Worte zu mir sagen. Den Namen habt ihr schon gehört, ich heiße Jonathan Martens. Ich bin inzwischen seit 5 Jahren in Seevetal-Hittfeld, also kurz bevor man in Hamburg reinkommt in die Stadt oder zumindest vor der Stadtgrenze, bin ich in der Gemeinde in Hittfeld im ländlichen, genau, zusammen mit meiner lieben Frau Tabea und den 3 Kindern, die Gott uns geschenkt hat, dürfen wir Gemeinde bauen. Und ich wurde in letzter Zeit immer mal wieder gefragt, Mensch, als Pastor hast du es ja auch nicht so leicht. Es ist ja nicht so einfach in der Zeit, Gemeinde zu bauen. Irgendwie, es gibt unglaublich viele Angebote, wo man sich irgendwie inspirieren kann, wo man sich Vorträge anhören kann, wo man Predigten hören kann, wo man sagt, ja, ach, Musik in der Gemeinde ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Wir wurden heute technisch mit reingenommen. Genial, dass das geht. Und trotzdem ist so ein bisschen das Risiko, Menschen bauen sich eigentlich so die christliche Welt, ihren Glauben, wie sie das wollen. Und was motiviert dich denn eigentlich als Pastor dabei zu sein? Dann liest man von Austrittszahlen in der Landeskirche, von Missbrauchsskandalen und das heißt, bist du wirklich überzeugt, dass du da weitermachen willst oder willst du nicht doch irgendwann mal in deinen alten Beruf als vielleicht Pädagoge zurückgehen? Und ich bin überzeugt, Gemeinde ist wirklich etwas Wunderbares, etwas Wichtiges. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid und ich möchte euch eine ganz kurze Frage stellen, über die ihr kurz nachdenken dürft. Was motiviert dich, zur Gemeinde zu kommen? Die Antworten dazu können ganz unterschiedlich ausfallen. Ich möchte kurz erzählen, was mich motiviert, Pastor einer Gemeinde zu sein. Ich bin nämlich überzeugt, dass Gemeinde der Ort ist, an dem wir ganz speziell in besonderer Weise den Segen Gottes erleben dürfen, wo wir Gott erfahren können. Nicht nur in der Gemeinde, Gott sei Dank ist Gott noch viel gnädiger und wir dürfen ihn auch überall anders erleben und erfahren. Aber Gemeinde ist doch der Ort, wo Gott gesagt hat, da möchte er auch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir sein Wort hören, dass die Kinder in der Kinderstunde Gott kennenlernen. Ich glaube, die Dame, die vorhin eingeladen hat zur Kinderstunde, sie hat gesagt, hey Kinder, kommt mit, wir machen heute was richtig Tolles. Und sie machen hoffentlich nicht nur tolles Programm, sondern auch, dass die Kinder etwas über den wunderbaren Gott hören können, ihn kennenlernen können. Und wir dürfen in Gemeinde nicht nur den Glauben kennenlernen, sondern wir dürfen auch im Glauben wachsen und reifen. Wir dürfen miteinander unterwegs sein, uns ergänzen, gemeinsam Gemeinde bauen. Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die noch nicht da sind, offen sein und gespannt sein, wie Gott am Wirken ist. Und ich glaube, wir haben es eben in dem Lied gemerkt, dass der Glaube, ich glaube, der Glaube des Einzelnen trägt besonders dadurch, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Das ist, glaube ich, schwierig, wenn man den Glauben nur für sich lebt, nur auf sich schaut und aus eigener Kraft und Motivation versucht, an Jesus festzuhalten, sondern Jesus hat gesagt, hey, ich habe euch zusammengestellt als einen Leib, als eine Einheit, ihr dürft euch ergänzen, unterstützen, ermutigen, vielleicht auch an mancher Stelle ermahnen, auch das kann herausfordernd sein, aber das ist das, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern als Gemeinde miteinander Gottes Reich bauen dürfen und erleben dürfen, wie Gott am Wirken und Handeln ist. Vielleicht ist deine Antwort, was dich an Gemeinde motiviert, ganz anders und ich würde mich freuen, wenn ihr nachher vielleicht darüber ins Gespräch kommt, vielleicht auch mir Rückmeldung gebt, was euch an Gemeinde motiviert. Und ich finde es schön, zusammen unterwegs zu sein. Ich finde es toll, mit allen Generationen Gemeinde zu bauen. Und ich merke in Gemeinde, da gibt es auch manche, da sagt man, Mensch, das sind wirklich Personen, das sind so Säulen der Gemeinde. Das sind Personen, da sagt man, hey, das ist so gut, dass der da ist. Das ist so eine Säule im Gebet. Das ist jemand, hey, der packt immer mit an. Der ist so engagiert, der ist so diakonisch am Werken. Wenn es irgendwo Hilfsbedarf gibt, der ist da. Oder hey, die Person, die ist so offen für Gäste, die spricht jeden freundlich an, lädt ein, übernimmt ja, dienende Aspekte in der Gemeinde oder jemand bringt sich in der Kinder- und Jugendarbeit ein und hat da so richtig blüht darin auf und ist da ein Vorbild, wie er mit denen unterwegs ist, wie er vielleicht auch deren Lebensrealität tatsächlich besser versteht als vielleicht jemand, der älter ist und sagt, ich weiß gar nicht, was da abgeht in der Jugend. Und so können unterschiedliche Personen auch ein Vorbild sein für andere in der Gemeinde. Zum Glück bauen wir aber nicht nur Gemeinde so, wie es uns gefällt und wie wir meinen, wie es richtig ist, sondern wir bauen Gemeinde auf Gottes Wort und wir haben in der Bibel auch Glaubensvorbilder. Und im Hebräerbrief, da werden ja einige ganz große Namen genannt. Da lesen wir dann von Mose, von Jakob und von Abraham und von anderen großen Namen aus dem Alten Testament. Und dann begegnet uns da eine Person, um die es heute gehen soll, die doch eher unüblich ist, wenn man denkt, dass diese Person ein Vorbild für uns ist. Diese Person ist unüblich, nicht weil sie unbekannt wäre, ich vermute, ihr habt ihren Namen auch schon gelesen, und doch ist diese Person mit einer Geschichte behaftet, mit einem Beruf behaftet, der bei uns einfach Anstoß erregt, denn es geht heute um Rahab. Rahab, die Prostituierte. Rahab, die Hure aus Jericho. Rahab als Vorbild. Das ist doch eigentlich was man nicht erwartet hätte. Rahab, schon spannend, dass wir von ihr in der Bibel lesen, aber sie als Vorbild nehmen, da gucke ich doch lieber auf manch andere Glaubensvorbilder, die auch ihre Ecken und Kanten haben, aber mit denen wir uns vielleicht doch besser identifizieren. Und doch wird Rahab im Neuen Testament in einer Reihe genannt mit den großen Glaubenshelden und wir wollen uns ihre Geschichte heute einmal näher ansehen. Und ich finde das so genial, dass wir erstmal ganz am Anfang entdecken dürfen, ja, so ist Gott. Gott schreibt seine Geschichte mit uns Menschen, mit uns unvollkommenen und keineswegs tadellosen Menschen, mit uns, die wir Fehler machen, die wir manchmal schlecht kommunizieren und vielleicht an die Technik nicht rechtzeitig Dinge weitergeben, die man eigentlich hätte vorher anregen können. Aber Gott sagt, hey, ich gebrauche dich trotzdem, ich baue mit euch mein Reich. Gott gebraucht uns nicht erst dann, wenn wir perfekt wären, sondern wenn jemand dem lebendigen Gott begegnet, wenn wir uns für Gott öffnen und uns von ihm gebrauchen lassen, dann dürfen wir staunen, was Gott mit uns und durch uns machen möchte und wie er in uns am Wirken ist. Und das bringt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther, finde ich, auch immer wieder so gut auf den Punkt, wenn er schreibt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. So ein bisschen dieses Bild von dem Schmetterling, dass man merkt, ja, da findet wirklich eine Veränderung statt. Und genau das ist das, was wir auch sehen im Leben von Rahab. Wir sehen bei ihr etwas Wunderbares über die Rettung, aber auch über die Veränderung eines Menschen. Und wir sehen bei ihr, dass wirklich ein Neubeginn möglich ist. Denn Rahab ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was die Gnade Gottes in einem Menschen möglich machen kann. Dass ein Mensch wirklich frei werden kann von seiner Vergangenheit. Und ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie eure Vergangenheit aussieht. Vielleicht ist deine Vergangenheit super. Du schaust zurück auf dein Leben und bist richtig dankbar für das, was Gott getan hat. Du bist vielleicht im bewahrten Elternhaus groß geworden, hast den Glauben früh kennengelernt, durftest beruflich, familiär einen guten Weg einschlagen. Vielleicht trägst du keine große Last mit dir herum, hast kein Gepäck oder keinen Makel, von dem du dir wünschst, frei zu werden. Aber ich glaube, das ist sicher nicht bei allen und vielleicht viel eher bei den wenigsten der Fall. Anderen mag es nämlich anders gehen. Sie haben vielleicht eine große Last mit sich zu tragen, wenn man zurückschaut aufs Leben und überlegt, was ist mir eigentlich schon alles passiert und begegnet. Wie denken andere über mich? Was ist das Gepäck, mit dem ich mich abschleppe? Die Erlebnisse, die mir zugefügt wurden, für die ich nichts konnte. Brüche im Leben, Ereignisse, die ihre Spuren hinterlassen haben und die man vielleicht schon bearbeitet hat, aber die doch immer wieder auch trotzdem noch hochkommen und einen immer wieder auch neu belasten. Manch einer muss mit Schuld leben, andere mit Verletzungen oder Verlusten. Und Rahab dient uns eben als Beispiel von einer Person aus der Bibel, die keine leichte Geschichte hatte, keine einfache Vergangenheit und die aber doch eine unglaublich wunderbare Veränderung erlebt hat. Und wir wollen sie heute ein bisschen besser kennenlernen und dafür nehme ich uns einmal ein bisschen rein in die Situation zur Zeit Rahabs. Von Rahab lesen wir in Josua 2 und das ist ja das Buch, wo beschrieben wird, dass das Volk Israel nach den ganzen Mosebüchern endlich das verheißene Land einnimmt, das Land Kanaan. Josua ist frisch an die Leitung des Volkes Israels gestellt worden. Mose ist zuvor verstorben, er durfte ins verheißene Land nicht einziehen. Und in Josua 1 lesen wir, sie haben den Jordan überquert, aber jetzt stehen sie vor den Mauern der Stadt von Jericho. Jericho müssen sie einnehmen, damit sie weiterkommen. Jericho ist diese strategisch wichtige Stadt. Sie liegt an der tiefsten Stelle, wenn man von davon, wo Israel kam, ins Land Kanaan hineinkommen will. Man muss an Jericho vorbei durch dieses Nadelöhr, denn erst dahinter erhebt sich dann das Land. Also sie müssen irgendwie durch Jericho hindurch, da führt kein Weg dran vorbei. Und diesen gut verteidigten Wachposten müssen sie irgendwie hinter sich bringen. Und ihr könnt euch denken, die Einwohner Jerichos waren dementsprechend gut auf einen möglichen Angriff vorbereitet. Weil Jericho wirklich so eine strategische Verteidigungsanlage war. Sie hatten sich geschützt. Ich habe ein Bild mitgebracht hier aus einem Bibelprogramm. Da merken wir, die waren wirklich vorbereitet. Sie hatten einen starken, breiten und unüberwindbaren Graben. Oder eine doppelte Mauer gebaut. Wir sehen das hier, so ein ganz, ganz kleiner Graben außenrum und dann erhebt sich da die erste Mauer, etwa 2 Meter dick und dann ist da schon so ein kleiner Hof außenrum, wo eher so die einfachen, ärmeren Menschen gewohnt haben, auf die man herabgesehen hat. Und dahinter war die zweite Mauer, 4 Meter dick und die hat dann wirklich so diesen Stadtkern geschützt. Und man merkt, diese Stadt ist eigentlich uneinnehmbar. Da kommt man nur durchs bewachte Stadttor hinein oder hinaus. Und diese Stadt militärisch einzunehmen, das ist eine Herausforderung. Und trotzdem, das Volk Israel wusste, da müssen wir durch, wenn wir irgendwie das weitere Land in Besitz nehmen wollen. Und so macht Josua sich auf den Weg, beziehungsweise er schickt 2 Spione los und wir lesen in Josua 2, Vers 1. Josua entsandte heimlich 2 Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an. Erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen ins Haus einer Prostituierten namens Rahab und dort blieben sie über Nacht. Diese beiden Kundschafter steigen ab bei Rahab. Ich höre hier immer ein Knistern. Bin ich das? Ein bisschen tiefer halten. So ist besser? Ja, super. Wunderbar. Die Kundschafter steigen ab bei der Prostituierten Rahab und hier müssen wir einmal kurz innehalten und uns überlegen, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Rahab neben ihrer Tätigkeit als Prostituierte noch ein zweites Gewerbe, noch eine zweite Einnahmequelle hatte, dass sie sehr wahrscheinlich ein Gästehaus oder ein Gästezimmer hatte, das sie an Fremde vermietet hat. Und deshalb sollten wir davon ausgehen, dass die beiden Kundschafter wegen diesem Letzterem zu ihr gekommen sind und bei ihr eingekehrt sind. Denn es war für die Israeliten klar, dass Prostitution unter dem Gesetz von Mose als ein von Gott verbotenes und ein von ihm als Gräuel angesehene Tat betrachtet wurde. Das müssen wir erstmal sehen, dass wir hier nicht sagen, wie kommen die beiden auf die Idee, sondern wahrscheinlich, sie waren auf der Suche nach einem fremden Gästezimmer, ein bisschen außerhalb von der Stadt oder in diesem äußeren Bereich der Stadt, dass man nicht so ganz auffällt und man ein bisschen ungesehen ist. Deshalb haben sie sich erhofft. Aber wir lesen weiter in Vers 2 bis 3, doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen. Heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Da merken wir, die ganze Stadt, die war in Alarmbereitschaft. Die Einwohner waren richtig aufmerksam. Sie wussten, die Israeliten, die kommen immer dichter. Und das ist ganz schön krass, was da auf sie zurollt. Und so war auch der Unterschlupf der Spione manchen nicht entgangen. Sie haben es mitbekommen, haben den König benachrichtigt und wir merken, die Kundschafter wurden gleich entdeckt. Schlecht gelaufen. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Gerade erst im Unterschlupf innerhalb der Stadtmauer angekommen. Sie waren sogar bei Nacht angereist, damit genau das nicht passiert. Und dann ist es aus mit ihnen. Welchen Schutz haben Sie jetzt bitte vorzuweisen? Von jetzt auf gleich geht es hier um Leben und Tod und wir müssen uns doch die Frage stellen, wie wird denn Rahab reagieren? Rahab, die Prostituierte. Sie lebt am Rande der Stadt und am Rande der Gesellschaft. Die Menschen werden auf sie herabgesehen haben. Sie war ein Mensch, der nicht gerade die leichtesten Bedingungen und vermutlich auch nicht die höchsten moralischen Prioritäten hatte. Rahab, wenn wir darüber denken, wie würde sie reagieren? Vermutlich wird sie jeden Vorteil schamlos für sich ausnutzen. Das könnte man doch erwarten, dass sie hofft, etwas Ansehen zu bekommen, dass sie die Kundschafter ausliefert. Aber wir lesen etwas anderes. In Vers 4 bis 5, Rahab, die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier. Aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Rahab, die Prostituierte vom Stadtrand, sie schlägt zwar keinen Profit aus dem Aufenthalt der Spione, aber sie lügt hier wie gedruckt. Sie scheint doch Übung darin zu haben. Scheint sich damit gar nicht schwer zu tun. Und wenn man guckt, da sind so viele Unstimmigkeiten mit drin, die wir vorher über die Kundschafter erfahren, das könnte doch ganz schnell auffliegen. Aber sie bindet den Boten des Königs da einen Bären auf. Bestätigt sich hier mit ihrer Lüge nicht, wie anstands- und gottlos sie, die Prostituierte, ist, dass ihr dieses Lügen so leicht fällt und dass sie so gut darin ist, dass sie die anderen überzeugen kann. Sie setzt sich hier so locker über eines der Gebote Gottes hinweg. Mal ehrlich, sehr ganz ehrenhaft, dass sie die Kundschaft da nicht verpfeift, aber hier sehen wir doch eigentlich in dieser Lüge, was in ihr steckt. Was für ein schlechter Mensch sie ist, wie untreu sie auch ihrer eigenen Stadt gegenüber ist. Ist auch nicht gut, was sie da macht. Die muss sie doch eigentlich beschützen. Rahab hat auch wirklich keine Werte, wenn sie ihrer Stadt so schnell in den Rücken fällt. Man könnte meinen, Rahab erscheint uns hier nicht gerade in einem positiven Licht. Und doch ist genau das eine erste Warnung und Lektion, die wir mitnehmen dürfen und sollten. Es begegnet uns hier die Warnung vor dem Urteil über eine andere Person, wo wir so schnell sind. In der Bergpredigt, da warnt Jesus uns davor, über jemand anderen zu richten. Das Urteil über andere zu fällen, das steht uns nicht zu. Das ist nicht unsere Aufgabe hier auf dieser Erde. Und oft geht es doch so schnell, dass wir innerlich ein Urteil über einen anderen fällen. Und ja, wenn sich ein Vorurteil bestätigt, dann drücken wir da nochmal stärker unseren Stempel drauf. Dann stecken wir einen Menschen in eine Schublade und lassen ihn da so schnell nicht mehr raus. Wir kennen doch die vermeintlichen Laberbacken in unserem Umkreis, die Angeber, die immer zu spät kommen, die ihr Leben nicht auf die Kette kriegen, die mit den leeren Versprechen. Und aus diesen Schubladen, da lassen wir den anderen nicht mehr so leicht raus. Und wir haben vermutlich noch viel mehr Stempel verteilt, als uns lieb ist. Das gilt fürs persönliche Miteinander, aber auch über unser Denken von Personen aus der Öffentlichkeit. Wir sind doch so schnell dabei, uns eine Meinung über einen Menschen zu bilden, geprägt oder auf Grundlage von einem ganz kurzen Ausschnitt, was wir über die Person erfahren oder mit ihr erleben oder von ihr lesen. Und doch müssen wir uns drei Dinge vor Augen halten. Zum einen sollten wir niemals vergessen, dass kein Mensch perfekt ist. Ich bin es nicht und du auch nicht. Keiner ist perfekt oder anders formuliert, wir sind alle Sünder. Es steht uns nicht zu, unsere Verfehlungen als weniger schwer zu erachten als die des anderen. Und wir sollten wirklich gewarnt sein, uns über andere zu erheben und sie in unserem Denken zu verurteilen. Das Zweite, was wir bemerken sollten oder beachten sollten, oft sind Menschen und ihre Charaktereigenschaften komplizierter, als wir meinen. Das merken wir bei Rahab. Die wenigsten Menschen suchen sich aus, wie sie sind, und Rahab wird den Beruf der Prostituierten kaum freiwillig gewählt haben. Ihre Lebensrealität hat sich von dem unterschieden, was für die meisten von uns zum Alltag dazugehört. Sie lebte doch in einer ganz anderen Kultur mit ganz anderen Werten und ganz anderen Gottesbildern. Und vieles von ihrer Lebensgeschichte ist uns gar nicht bekannt. Wir wissen nicht, wie sie zu dem wurde, was wir von ihr lesen. Aber wenn wir nicht wissen, was einen Menschen geprägt hat, was er erlebt hat und wir gar nicht nachvollziehen können, warum er ist, wie er ist, was für ihn vielleicht etwas Normales oder vielleicht sogar schon im Blick auf das, wie er vielleicht vorher gelebt hat, gutes Handeln ist, dann tun wir ihm nochmal mehr Unrecht, ein Urteil über ihn zu fällen. Und ein drittes und ein letzter Gedanke dazu: Rahab steckte hier in einer Zwickmühle. Rahab befand sich doch in einem Dilemma. Soll sie denn für einen möglichen Mord verantwortlich sein, den die Kundschafter zu erwarten, wenn sie sie verrät? Oder hat sie mit ihrer dreisten Lüge nicht vielmehr das Leben der Kundschafter gerettet und sich selbst in Gefahr gebracht? Und ja, sowohl mit der Lüge als auch mit dem Schuldigwerden am Mord an den Kundschaftern, wenn sie auffliegen, mit beidem würde sie eins der 10 Gebote brechen. Rahab hatte hier eine richtig schwere Entscheidung zu treffen. Und wir merken, ja, auch das ist uns eine Warnung, dass es Spannungen und Situationen im Leben gibt, wo wir nicht einfach anhand von irgendwelchen Regeln beurteilen könnten, wie denn das richtige Verhalten auszusehen hat. Das lässt sich nicht immer klar sagen. Oft ja, und wir haben eine Tendenz dazu, etwas in gut und richtig und falsch oder schlecht einzuteilen, aber es gibt auch Dinge, da können wir das nicht so klar und einfach sagen. Das sollten wir beachten, wenn wir uns dabei ertappen, ein Urteil über jemand anderen zu fällen. Und wir merken, Rahab hätte hier eigentlich groß rauskommen können, indem sie die feindlichen Spione ausliefert. Das hätte Rahabs Ansehen gut getan, und doch handelt sie anders und lügt die Soldaten des Königs an. Und Rahab versteckt die Kundschafter auf dem Dach. Sie geht dieses Risiko ein. Wenn all das auffliegt, dann würde sie mit ihrem Leben dafür büßen müssen. Aber die Frage ist doch, warum macht Rahab das? Was erhofft sie sich davon? Oder was motiviert sie, so zu handeln und diese Kundschafter zu schützen? Wir lesen weiter ab Vers 8. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Und dann etwas später, keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Hier merken wir, Rahab ist bei weitem nicht so gottlos, wie wir aufgrund von ihrem Beruf und ihrem kulturellen Hintergrund erwarten würden. Rahab hat vermutlich schon als Kind vom Gott Israels gehört, von dem Volk Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, und von diesem Gott mit seinen wunderbaren Möglichkeiten. Wir wissen nicht genau, wie alt Rahab war, als die Spione kamen, aber wir wissen, dass es 40 Jahre her war, dass all diese großen Taten Gottes geschehen sind, von denen Rahab hier spricht. Und manches hatte ich ausgelassen, dass es gerade erst passiert, wie Israel nämlich manche Städte schon gewaltig eingenommen hat. Die Bewohner Jerichos wussten, dass und wie Gott die Israeliten befreit hat aus der Sklaverei, dass sie durchs Rote Meer gezogen sind und dass sie auf wundersame Art und Weise in der Wüste versorgt wurden. Das hat sich rumgesprochen, darüber sprach man immer noch. Und Rahab war davon beeindruckt. Sie wusste, sowas hat sie noch von keinem ihrer kananäischen Götzen, die sie anbetet, so erlebt. Und auch an diesem Punkt ist Rahab zwiegespalten. Einerseits hat sie doch selber Furcht vor der Eroberung ihrer eigenen Stadt. Das ist doch ihre Heimat, ihre Sicherheit, ihr Zuhause, auch wenn sie einer Tätigkeit nachgeht, wo sicherlich nicht ihr Herz dran hängt. Aber sie wusste auch, wie gewaltig die Israeliten bei ihrer Eroberung unterwegs waren, dass sie sie fürchten musste. Und trotzdem lässt Rahab sich hier in Anbetracht dieses drohenden Untergangs nicht wie die anderen Bewohner der Stadt von Furcht, Angst und Sorge lähmen. Sie versucht auch nicht zu retten, was zu retten ist, indem sie die Kundschafter verpfeift und es den Israeliten damit erschwert, die Stadt einzunehmen. Nein, Rahab sucht in ihrer Angst Zuflucht beim Gott der Israeliten. Das heißt, tief in ihrem Herzen, da haben diese Geschichten über Gott sich doch irgendwie schon mit einem kleinen Glauben gepaart. Ein Same des Vertrauens war gepflanzt und ist in ihr herangereift. Und als sie mit den Kundschaftern redet, dann nennt sie Gott nicht einfach Gott, vielleicht Baal mit ihren Worten, sondern sie nennt ihn den Herrn, Adonai. Sie gebraucht den Namen des Gottes Israels. Und weil sie diesem Gott, von dem sie gehört hat, Glauben schenkt, verbindet sie hier ihr Schicksal und ihr Leben mit dem Leben von Gottes Volk. Das ist der Grund, warum sie handelt, wie sie handelt, dass sie sich gegen die Soldaten des eigenen Königs stellt und die Kundschafter der Israeliten durch eine Lüge beschützt. Weil sie auch diesem Gott dienen wollte. Und das, wo sie doch eigentlich in einer vermeintlich sicheren Stadt lebte, macht sie sich an dem Gott Israels fest. Denn sie weiß und sie sagt, euer Gott ist nicht nur der Gott im Himmel, sondern er ist auch der Gott hier auf der Erde. Und das macht doch einen Unterschied. Wenn ich an einen Gott hier auf der Erde glaube, dann glaube ich doch, dass dieser Gott auch etwas verändern kann, dass er eingreifen kann, dass er handeln kann. Wenn dieser Gott der Gott ist, der nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde das Sagen hat, dann darf ich hoffen, dass er eine kaputte Vergangenheit heilen und eine kaputte Gegenwart neu machen kann. Weil er eben nicht nur da oben im Himmel ist und sich Sagen und Mythen um ihn ranken und da maximal für die Ewigkeit von Bedeutung wäre. Nein, Rahab sagt hier, es ist der Gott im Himmel und auf der Erde. Und sie macht damit deutlich, dieser Gott, von dem glaubt sie und erwartet sie, dass er mächtig, ja, dass er allmächtig ist. Das hat sie verstanden. Das begreift sie und sie macht sich an ihm fest. Und wir merken hier, Rahab wendet sich voller Zuversicht an Gott. Sie hat eine Hoffnung in sich und ihr Glaube bleibt nicht ohne Folgen. Sie setzt sich ein, sie nimmt die israelitischen Kundschafter bei sich auf und sie schickt die königlichen Soldaten Jerichos mit dieser Lüge weg. Und dann, und das ist das Bekannte, das wissen wahrscheinlich die meisten, dann fädelt sie diesen unglaublich klugen Deal ein. Und sie setzt alles auf eine Karte. Sie sagt zu den Kundschaftern dann sinngemäß in den nächsten Versen, passt mal auf, ich habe euch gerade vor den Soldaten des Königs beschützt, aber ich möchte jetzt, dass ihr mich beschützt. Mich und meine ganze Familie, wenn Jericho eingenommen wird. Denn davon gehe ich aus, von dem, was ich über euren Gott gehört habt, ihr werdet trotz der Stadtmauern diese Stadt einnehmen. Und die Kundschafter lassen sich darauf ein und sie vereinbaren ein Zeichen. Wenn das Volk Israels die Stadt erobert, dann soll Rahab etwas Bestimmtes tun. Und zwar lesen wir diesen langen Text ab Vers 17, unser Versprechen, also das Versprechen der Kundschafter, dass sie Rahab und ihre Familie bei der Eroberung Jerichos am Leben lassen. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hol außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, tragen wir die volle Verantwortung. Verrätst du uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Rahab geht hier volles Risiko ein. Rahab setzt hier alles auf eine Karte. Wenn das nicht klappt, diese Nummer mit dem Seil, dann ist sie tot. Wir kennen die Geschichte. Was so einfach klingt, binde mal das rote Seil an ein Fenster. Ja, da guckt man schon beim Knoten doppelt hin, aber das ist doch eigentlich gut machbar. Und doch ist es ein Riesenglaubensschritt. Was meint ihr, wie es Rahab ging, als die Spione weg waren? Ich knote das Seil dran und dann bin ich sicher. Dieses Seil, das soll mich retten. Achtet da überhaupt jemand drauf, wenn die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird? Dieses Seil, da hängt mein Leben dran und das Leben meiner Familie? Was ist das für ein Glaubensschritt? Das ist nicht einfach so ein, ja klar, logisch, sieht gut aus, das wird schon. Das Seil ist doch stabil und Knoten habe ich auch schon gelernt. Das klappt. Nein, Rahab geht hier echt aufs Ganze. Und als die Israeliten kommen und Jericho belagern, da wird sie gebannt haben. Wie soll das klappen? Werden die sich an ihr Wort halten? Werden die überhaupt wissen, wo ich wohne? Und die Israeliten machen dann ja was ganz Merkwürdiges, was schon in der Kinderstunde immer für Fragen sorgt. Die Israeliten, sie ziehen mehrere Tage um die Stadt rum vor dem Angriff. Also jeden Tag einmal und dann am letzten Tag drehen sie 7 Runden um die Stadt. Und die Frage ist doch immer, warum machen sie das? Und hier haben wir zumindest eine Erklärung. Sie machen es, damit jeder Israelit weiß, wo das rote Seil ist. Diese Wohnung und die Menschen darin, hinter diesem Fenster, die sollen verschont bleiben. Dieses rote Seil steht für Rettung und Schutz. Das haben die Kundschafter so weitergegeben und das ganze Volk wusste es und die Soldaten müssen sich einprägen. Wo hängt dieses rote Seil? Den Menschen da darf nichts geschehen. Und bei der dann folgenden Eroberung der Stadt, wo auf wundersame Weise auch die Stadtmauern einstürzen, da erfährt Rahab tatsächlich Rettung. Wir lesen, dass der Gott Israels seinem Volk den Einzug, die Eroberung der Stadt schenkt. Davon lesen wir in Josua 6 und tatsächlich ein Spezialtrupp kommt, sie retten Rahab und ihre Familie und der Rest der Stadt geht unter. Aber Rahab wird verschont. Und sie wird verschont nicht wegen ihrer Abstammung, sie wird verschont nicht wegen ihrer Moral, sondern aufgrund ihres Glaubens. Und dann wird Gottes Gnade hier an ihr, der Prostituierten, sichtbar. Und das ist ein dritter Gedanke. Rahab erlebt eine völlige Wiederherstellung. Sie kommt nicht nur mit dem Leben davon, nein, Rahab erlebt eine völlige Wiederherstellung. Denn wir fragen uns, wie geht es danach weiter mit Rahab? Was geschieht denn mit ihr, der Prostituierten, nachdem sie ihre Heimat, ihr Zuhause verloren hat? Abgeschnitten von ihrer Vergangenheit. Zu Beginn hatte ich es angedeutet, Rahab erlebt einen völligen Neuanfang und eine große Veränderung. Denkt an das Bild vom Schmetterling. Tatsächlich ändert sich alles für Rahab. Rahab lebt nach ihrer Verschonung nämlich nicht einfach in einem anderen Volk am Rande der Gesellschaft weiter als Prostituierte, sondern in Josua 6,25 lesen wir, dass sie Teil von Gottes Volk und seiner Geschichte wird. Wir lesen, dass Rahab inmitten der Israeliten bis auf den heutigen Tag wohnen geblieben ist. Inmitten des Volkes, nicht am Rande außen vor, dass auf sie herabgeschaut wurde, sie ausgegrenzt war, sie gerade so mit dem Leben davongekommen ist und darüber soll sie froh und glücklich sein. Wir wissen nicht, in welchem Zeitraum das geschah, ob die Israeliten sich am Anfang nicht vielleicht doch schwer getan haben mit ihr, wegen ihrem Beruf und ihrer offenkundigen Sündhaftigkeit und Unreinheit. Ob sie zunächst außerhalb vom Lager vielleicht sogar untergebracht haben, das wissen wir nicht. Aber mit der Zeit werden sie Rahab anerkannt und akzeptiert haben. Sie werden sich von ihren Vorurteilen gelöst haben und ihr Zeit und Möglichkeit für eine gewisse Veränderung gegeben haben. Und sie werden sie letztendlich an- und aufgenommen haben. Sonst würden wir das nicht lesen, dass sie inmitten des Volkes wohnte und lebte. Und später lesen wir sogar davon, dass Rahab sogar heiraten durfte. Und nicht nur irgendeinen Israeliten, sondern sie wurde die Frau von Salmon, dem Sohn von Nachschon, dem Anführer vom Stamme Juda. Rahab heiratet einen richtig angesehenen und machtvollen Israeliten. Was für eine Veränderung für diese Frau, die bisher als Prostituierte am Stadtrand lebte. Und dann wird sie sogar noch Mutter. Ihr Sohn ist Boas und bei Boas, da klingelt auch die Bibelkenntnis von Boas, von dem lesen wir doch in dieser spannenden Geschichte mit Ruth. Und später wird Rahab die Urgroßmutter von König David. Und wir finden ihren Namen im Stammbaum Jesu wieder. Und wir merken, Gott rettet Rahab nicht nur, er schreibt mit ihr seine Heilsgeschichte weiter. Was für eine Veränderung ist im Leben dieser Frau zu sehen. Ist doch genial, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wo wir eigentlich schnell drüber hinweglesen und vielleicht am roten Seil hängen bleiben. Und so ist Rahab trotz ihres unrühmlichen Berufs mit ihrem Leben ein Vorbild für uns. Wir alle sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir alle sind bei weitem nicht perfekt, im Gegenteil, wir sind alle Sünder. Auch wir brauchen Vergebung und Veränderung. Und das Wunderbare ist, für uns gibt es etwas, das uns die Rettung bringt, ebenso wie das rote Seil Rettung brachte für Rahab. Das rote Seil, an dem wir uns festmachen können, ist kein Seil, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sich am Kreuz von Golgatha für uns hingegeben hat. In ihm liegt unsere Rettung. Sein Tod bringt uns die Errettung von unserer Schuld. Er macht uns frei von den Fehlern und der Schuld, von all dem, was wir in unserer Vergangenheit getan haben und auch von all dem, was in Zukunft noch kommen wird, wo wir so leben, wie Gott es sich eigentlich nicht gedacht hat. Aber Jesus bringt uns zugleich eine neue Identität als Kinder Gottes. Nach Rahabs Rettung war sie ja nicht mehr nur die Hure Rahab, sondern sie wurde wiederhergestellt. Man sprach anders über sie. Sie wird ein Vorfahre Jesu. Das nimmt das Neue Testament von ihr auf und damit wird sie unglaublich geadelt. Und was auch immer du für eine Vergangenheit hast, welche Last auf dir liegt und wofür andere dich oder du dich selbst verurteilst, für jeden von uns kann ein Neubeginn stattfinden durch Jesus Christus. Denn seine Einladung steht uns offen. Wir dürfen uns voller Zuversicht festmachen an ihm, der für unsere Schuld bezahlt hat mit seinem Tod. Im Glauben und Vertrauen, dass es nichts gibt, was er nicht vergeben kann. Egal, wofür du dich in deiner Vergangenheit schämst, wo du versagt hast, Jesus sagt uns zu, alles kann dir vergeben werden. Manchmal denken wir als Christen, was ich getan habe, ist zu groß. Das kann Gott nicht vergeben. Oder er kann es ja nicht immer wieder vergeben. Wenn wir nicht frei werden von unguten Gewohnheiten oder in Systemen gefangen bleiben, dann nicht aus eigener Kraft rauskommen, dann verurteilt Gott uns doch dafür. Weil wir müssen uns den Satz vor Augen führen, Gott hat kein Problem mit deinem Versagen. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde, mit den Leichen in deinem Keller, sondern ein Neubeginn ist jederzeit bei Gott möglich. Er verurteilt dich nicht aufgrund von dem, wie er über dich denkt, über dein Leben, sondern er lädt dich immer wieder ein, vertrau mir und mach dich an mir fest. Lass uns das gemeinsam angehen. Ja, andere Christen haben vielleicht ein Problem mit unserem Versagen. Und da muss ich sagen, bei aller Begeisterung von Gemeinde bin ich auch da immer wieder mal negativ überrascht und denke, Mensch, wie reden und denken wir eigentlich manchmal übereinander? Wir werden in Schubladen gesteckt und verurteilt und damit am anderen schuldig. Aber Jesus sagt, ich habe das Problem gelöst. Mach dich an mir fest und dann nimm mich hinein in dein Leben. Lass uns gemeinsam deine Vergangenheit ablegen und etwas Neues schaffen. Als Einzelner, vielleicht auch als Gemeinde. Es kann Zeit brauchen, weil wir sind eingeladen, es anzugehen. Es geht selten von jetzt auf gleich und gerade in Krisensituationen, da fallen wir schnell in alte Gewohnheiten zurück. Ich glaube, wenn Rahab Probleme mit der Versorgung hatte, wenn sie sich überlegen musste, Mensch, wie soll sie ihr Geld verdienen in einer Krise, da hat sie schon an ihre Vergangenheit als Prostituierte wahrscheinlich zurückgedacht. Aber mit Gottes Hilfe ist es ihr gelungen, da rauszukommen. Und jeder von uns hat Bereiche, wo wir sagen, da lebe ich nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Da schleppe ich vielleicht auch Lasten mit mir herum. Da brauche ich Vergebung und Veränderung. Ich brauche, dass es vorwärts geht und dass sich da endlich etwas tut in diesem Punkt in meinem Leben. Und ich möchte uns einladen, dass wir diese Punkte ganz persönlich in einer kurzen, stillen Zeit vor Gott bringen. Die Bereiche, wo wir uns Veränderung wünschen von ihm, dass es vorwärts geht in unserem Leben und Wiederherstellung stattfindet. Oder wo wir Gott auch um Vergebung bitten, wo wir andere Menschen in Schubladen stecken, wo wir Vorurteile getroffen haben und wo wir ja, schuldig werden in dem, wie wir über andere denken, reden oder ihnen begegnen. Wir nehmen uns eine Zeit der Stille.